Mein etwa gleichaltriger Cousin, der im Haus nebenan lebte, war schon immer der Prügelknabe seiner Familie. Seine Eltern hätten an einer preußischen Militärakademie Lehrer sein können, so streng waren sie. Er wurde grundsätzlich immer mit anderen, vermeintlich besseren Kindern in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis verglichen. Sobald er jedoch tatsächlich irgendwo der Beste war, wurden seine Leistungen klein geredet und geschmäht. Schläge waren dort wohl auch an der Tagesordnung. Da er ständig von seinen Eltern gemaßregelt und zu Hause zum Arbeiten am Eigenheim gezwungen wurde, während wir anderen Kinder im Dorf spielen waren, geriet er zunehmend ins Abseits und wir begannen schließlich, ihn zu mobben. Als meine Mutter und mein Vater das mitbekamen, hielten sie mir eine ordentliche Predigt darüber, dass mein Cousin es mit seinen Eltern schon schwer genug hatte und wir Kinder ihm nicht auch noch permanent zusetzen sollten. Doch die Verlockung war zu groß und man konnte so ziemlich alles mit ihm machen, ohne dass er petzen ging. Wir zertrampelten seine Stifte, zerrissen seine wenigen Kamikäfte, ließen ihm regelmäßig die Luft von den Fahrradreifen, stahlen ihm sein Frühstück, nur um es anschließend in den Müll zu werfen, versteckten und zerstörten seine Kleidung und ergötzen uns daran, dass er ganz offensichtlich zu Hause dann dafür auch noch einmal Ärger bekam. In einem Winter zündeten wir seine Jacke an, die er notgedrungen halb verkohlt mit nach Hause nahm. Im sicheren Bewusstsein, dass er uns nicht verpetzen würde, ging ich nach Hause, wo meine Mutter und sein Vater allerdings mit den Resten der Jacke auf mich warteten, und ich vor allem von seinem Vater einen ordentlichen Einlauf verpasst bekam. Zum ersten Mal spürte ich am eigenen Leib, was dort für ein Ton herrschte. Sein Vater hätte mich wohl am liebsten direkt verdrossen, und selbst meine Mutter bekam es mit der Angst, so dass sie sich schützend vor mich stellte. Natürlich fasste ich den Plan, mich bei meinem Cousin zu rächen, aber irgendwo im Hinterkopf wurde mir langsam bewusst, dass das, was wir da taten, in höchstem Maße erbärmlich war, und ich definitiv nicht noch eine Konfrontation mit seinen Eltern wollte. Diese kauften ihm übrigens den ganzen Winter auch keine neue Jacke, obwohl meine Eltern die Jacke von meinem Taschengeld bezahlt hatten. Stattdessen kam er monatelang frierend mit einer abgetragenen dünnen Windjacke in die Schule. Irgendwann beschloss ich, mich dann doch an ihm zu rächen, schon alleine, weil die anderen Kinder stichelten und einigen Druck machten. Es durfte jedoch niemand mitbekommen, dass ich der Initiator war, das bläute ich auch allen Beteiligten unter Drohungen ein. Wir spannten einen Fallstrick in einem Gang der Schule, wo so schnell niemand anderes entlang kam, und lockten ihn in den Flur, besser gesagt, trieben ihn rennend vor uns her. Es kam zwar alles fast so, wie wir es geplant hatten, er stolperte allerdings nicht einfach nur und fiel in vollem Lauf hin, sondern krachte dabei mit dem Kopf auch noch seitlich gegen die Wand und ein Geländer. Es knackte laut, und überall war plötzlich Blut. Er wurde fast sofort ohnmächtig und sein Körper begann zu krampfen. Mir wird heute noch schlecht, wenn ich daran zurückdenke. Panisch beseitigten wir den Fallstrick, bevor wir einen Lehrer zu Hilfe holten. Wir sagten, wir hätten herumgetobt und er sei einfach hingefallen und habe sich den Kopf an der Wand eingeschlagen. Wie sich später herausstellte, hatte er einen Schädelbasisbruch erlitten. Wir wurden natürlich eingehend zu dem Vorfall befragt, und auch sein Vater stand mit hervortretender Stirnfiene bei uns zu Hause auf der Matte, aber weil wir alle die Hosen voll hatten, logen wir konsequent über den Hergang. Mein Cousin konnte sich offensichtlich an nichts mehr erinnern. De facto konnte er nach dem Unfall zunächst überhaupt nicht mehr viel. Er lag kurz im Koma, war lange im Krankenhaus und danach zur Reha. Ich sah ihn ab und an, wie er im Rollstuhl von seinen genervten Eltern irgendwohin bugsiert wurde. Nach 2 Jahren begann er wieder draußen im Garten auf wackeligen Beinen unter den herrischen Kommandos seines Vaters Rasen zu mähen und Hecken zu verschneiden. Er hatte die Schule gewechselt. Als er dann 18 wurde, war er schließlich ganz weg. Niemand erfuhr wohin. Unsere Eltern redeten nicht mehr miteinander, auch weil meine Eltern vor seinen Eltern in höllischer Angst lebten. Sie ahnten wohl alle 4, dass der Unfall kein echter Unfall gewesen war. Ich blieb indessen auf dem Dorf wohnen und gründete eine Familie, mit der ich nach einem größeren Umbau ins Haus meiner Eltern zog. Sein Vater starb vor etwa 6 Jahren an einem Herzinfarkt, und seine Mutter trank sich danach zu Tode. Sie verstarb dieses Jahr im Sommer. Anfang November hielt eine große Limousine eines japanischen Edelherstellers vor dem Haus meines Cousins, und ein großer, breiter und komplett voll tätowierter Typ stieg aus. Auf den dritten Blick erkannte ich erst meinen Cousin, und das auch nur an seinen markanten OP-Narben an der Schläfe. Er hatte einen ähnlich breiten, grimmig wirkenden Typen bei sich. Sie beäugten das Haus kritisch und würdigten mich keines Blickes, als ich sie begrüßen wollte. Mitte November kam ein großer Umzugswagen und brachte einen Haufen E-Gitarren, zwei teure Motorräder und ebenfalls teuer wirkendes Mobiliar. Auf meine Kontaktaufnahmeversuche wurde wieder nicht reagiert. Dafür hatten meine Eltern und ich ein anwaltliches Schreiben im Briefkasten, dass wir unverzüglich unser Entwässerungssystem korrigieren sollten, welches nachbarschaftlich tatsächlich nicht so ganz regelkonform ist, und wir unsere Bäume so verschneiden sollten, dass die Äste nicht mehr auf das Nachbargrundstück ragen. Als meine Eltern und ich zusammen zu ihm gingen, um ihn zu begrüßen und mit ihm zu reden, bat er uns nicht herein, sondern sagte uns an der Haustüre ins Gesicht, dass wir ja so eine schöne Familie seien, und es doch ganz schade wäre, wenn dieses Glück durch tragische Umstände gestört werden würde. Dann lächelte er fies, tippte sich an die Obnabe an seiner Schläfe und wünschte uns noch einen guten Tag. Auf einen Entschuldigungsbrief meinerseits reagierte er, indem er diesen so auf einen Zaunpfahl steckte, dass er in der Mitte durchbohrt war. Ich glaube zwar nicht, dass er uns gegenüber direkt handgreiflich wird, aber harmlos ist er ganz sicher auch nicht. Wie auch immer, ich beichte, dass ich immer noch zu feige bin, meinen Eltern die Wahrheit über den Unfall zu sagen, und dass ich meine Frau ebenfalls im Unklaren darüber lasse, warum er so ist und uns bedroht. Die Schuld frisst mich innerlich langsam auf, vor allem weil ich, wenn ich ihn so sehe, nicht denke, dass ihm bis jetzt ein allzu glückliches Leben vergönnt war. Ich habe allerdings eine Flasche sehr teuren Whiskys besorgt und werde mich heute mal alleine in die Höhle des Löwen wagen. Sie hörten die Beichthaus.com Beichte Nummer 39039.